Artikel 149 der Strafprozessordnung im Allgemeinen. Besteht Grund zur Annahme, eine Zeugin oder ein Zeuge, eine Auskunftsperson, eine beschuldigte Person, eine sachverständige Person oder eine Übersetzerin oder ein Übersetzer, gendered, könnte durch die Mitwirkung im Verfahren sich oder eine Person, die mit dir oder ihm, gendered, in einem Verhältnis nach Artikel blablabla steht, einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben oder einen anderen schweren Nachteil aussetzen, so trifft die Verfahrensleitung auf Gesuch hin oder von Amtes wegen die geeigneten Schutzmaßnahmen. Wir tauchen ein, welcher Titel ist das nochmal?
Die Schutzmaßnahmen.
Juhe!
Das ist DP 149 bis 156. Und da geht es darum, dass man Teilnahmerecht aus Sicherheitsinteressen oder Gründen vom Persönlichkeitsschutz kann einschränken kann. Genau. Wobei die Regelungen abschliessend sind.
Genau. Also im Absatz 2 ist aber gerade ein beispielhaft.
Du bist im 149 oder? Jetzt, ja.
Genau, 149 Absatz 2 wird dann da wieder beispielhaft erwähnt, was das alles kann sein. Anonymität zusichern, Einvernahmen und der Ausschluss von Partei der Öffentlichkeit, da haben wir schon mal kurz angeschaut, Personalien können unter Ausschluss von der Öffentlichkeit oder der Partei festgestellt werden. Aussehen oder Stimmen von der zu schützenden Person können verändert oder abgeschirmt werden, noch nie gehabt. Und die Aktenansicht kann eingeschränkt werden. Also gemäß dem BSK ist es eigentlich unter dem Obertitel Zeugenschutz, kann man das nehmen, wobei natürlich nicht nur Zeugen, sondern auch die weiteren genannten Personen drin sind, und insbesondere auch zum Beispiel Sachverständige. Aber es ist abschliessend erwähnt, Richter, Gerichtsschreiber, Verteidigerinnen und Staatsanwalt kommen also nicht in Genuss mit den Schutzmaßnahmen. Also wir werden durch das nicht geschützt. Jetzt kann man unterscheiden die Zeugenschutzmaßnahmen zwischen prozessuale und außerprozessuale Massnahmen. Wenn wir uns das erste Mal der prozessualen Zeugenschutzmaßnahmen widmen.
Sehr gute okay. Idee. Du bist richtig auf Draht.
Ja, ich kann mich mal vorbereiten. Also, das sind prozessuale Zeugenschutzmaßnahmen, sind Massnahmen, wo du bestimmte, konkrete verfahrensrechtliche Bestimmungen zum Durchbruch verhelfen. Zum Beispiel Zeugnisverweigerungsrecht, ganz einfach. Eben vollständige oder teilweise Geheimhaltung von der Identität, Ausschluss von der Öffentlichkeit, Befragung in Anwesenheit von der Angeschuldigten, haben wir schon mal gehabt, optische und akustische Abschirmung etc. Und da gibt es die sogenannten außerprozessualen Zeugenschutzmaßnahmen. Hast du von denen schon mal gehört?
Was ist das, irgendeine Zusicherung für Anonymität oder was meint man damit? Ja,
kennst du das Bundesgesetz über den außerprozessualen Zeugenschutz?
Holy moly, nein, noch nie gehört.
Also es gibt ein Bundesgesetz über den außerprozessualen Zeugenschutz. 312.2, steht bloß gerade 312, richtig. Also außerprozessualer Zeugenschutz, aber systematisch im prozessualen angegliedert.
Und was steht in dem Bundesgesetz?
Das Gesetz regelt die Durchführung von Zeugenschutzprogrammen für Personen, die aufgrund von ihrer Mitwirkung im Strafverfahren gefährdet sind, errichtet von einer Zeugenschutzstelle bei der FEDPOL. Gilt er auch für Mitbeschuldigte? Also das Gesetz gilt für Personen, Artikel 2 Absatz 1 Liter A, die aufgrund ihrer Mitwirkung oder Mitwirkungsbereitschaft in einem Strafverfahren des Bundes oder der Kantone einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben oder einem anderen schweren Nachteil ausgesetzt sind oder sein können und ohne deren Mitwirkung die Strafverfolgung unverhältnismäßig erschwert wäre oder unverhältnismäßig erschwert gewesen wäre. Hast du Zwischenfragen oder soll ich weiter referieren?
Sehr spannend, kriege ich. Ich lausche.
Also, Zeugenschutzprogramm kann man namentlich folgende außerprozessuale Zeugenschutzmaßnahmen fassen: Unterbringung an einem sicheren Ort, Wechsel vom Arbeits- oder Wohnort, Bereitstellung von Hilfsmitteln, was immer das ist, Sperre und Bekanntgabe von Daten über die schützende Person. Und jetzt kommt der Aufbau von einer neuen Identität für den erforderlichen Zeitraum. Geht übrigens auch über einen rechtskräftigen Abschluss vom Verfahren, kann es rausgehen. Und eine finanzielle Unterstützung. Was muss man machen? Es kommt ein Antrag von der zuständigen Verfahrensleitung, Artikel 6, an die Zeugenschutzstelle, wo der Antrag prüft. Und jetzt kommt sicher etwas, was du total lässig findest, Artikel 6, Absatz 4. Der Antrag und der damit zusammenhängende Schriftenverkehr sind nicht Bestandteil der Akten des Strafverfahrens. Also gesetzlich legitimierte Geheimakte. Und dann wird der Antrag geprüft von der Zeugenschutzstelle und die Zeugenschutzstelle wird den Antrag, wenn sie ihn cool findet, weiterleitet, der Direktorin oder Direktor vom Bundesamt für die Polizei, für die FEDPOL. Und dann fängt das Ganze an laufen. Es gibt einen Entscheid. Der Entscheid ist selbstverständlich. Entschuldigung, ich habe blättert. Der Entscheid ist selbstverständlich im Artikel 8 Absatz 4. Der Entscheid ist nicht Bestandteil der Akten des Strafverfahrens. Da kommen ganz viele andere Regeln, die eigentlich einfach im Zeugenschutz sind. Und man erfahrt nicht einmal darüber. Wir sind nicht Bestandteil der Strafakten. Ist dein Vertrauen in den Rechtsstaat wiederhergestellt oder nicht?
Ich habe völliges Vertrauen, dass die damit befassten Personen ganz unvoreingenommen die Anträge ganz kritisch prüfen und es gar keine Gegenposition braucht, die vielleicht andere Ideen oder Argumente einbringt, weil die sind allwissend genau. Und der Entscheid wird völlig richtig
sein. Das Lustige, in Anführungszeichen, dass es überhaupt nicht lustig ist, man hat schon ein Rechtsmittel, eine gerichtliche Prüfung, aber nur von der betroffenen Person, die vielleicht nicht in den Zeugenschutz kommt. Oder von der Verfahrensleitung. Und jetzt ist es zum Beispiel beim 150er eine Zusicherung von der Anonymität. Dort gibt es ein gerichtliches Verfahren mit Zwangsmaßnahmengericht etc. Dort hat man eine gerichtliche Stelle, die von Anfang an dabei ist. Und das ist so ein Seitenwagen, wo man es nicht mitbekommt. Ist das problematisch oder ist das nicht problematisch? Man kann ja sagen, es hat nicht keinen direkten Zusammenhang mit dem Verfahrensrecht von der beschuldigten Person. Ist das so gültig, so wird es dann gerechtfertigt, unter anderem? Ist das ein valables, ein valides Argument?
Also, es gibt vielleicht ganz wenige Deliktkategorien, wo man das rechtfertigen kann. Aber Großteil, kennen wir irgendwelche Statistiken, wie oft das angewendet wird? Weil es schafft auch so eine Wohlfühlatmosphäre für die Zeuge. Wenn dann auch noch finanzielle Unterstützung mitspielt, dann werden die Motive dann ganz, ganz vermischt.
Finde ich auch, das könnte zumindest potenziell doch eine Verfälschungsquelle sein.
Ja, natürlich.
Wir wissen das ja nicht einmal, als Schuldenperson oder als Verteidiger. Und du sagst natürlich, gibt es krasse Fälle von der organisierten Kriminalität, insbesondere gerade beim Menschenhandel etc.
Ja,
Zwangsprostitution, wo ich da den Staatsanwalt absolut glaube, das ist ein Dunstkreis, den man schon kaum durchermitteln kann, wo man so ein Hilfsmittel braucht. Aber es hat immer auch, ich habe das Gefühl, also, quer gelesen, ehrliche mangelnde Transparenz hat natürlich das Zeugenschutzprogramm an und für sich, oder? Aber dass da eine richterliche Kontrolle sehr eingeschränkt ist und dass man das nicht einmal, weil man kann sagen, die Person befindet sich im Zeugenschutzprogramm. Nur schon mal de facto wäre wichtig.
Also ich habe es jetzt schnell gegoogelt und ich glaube, nicht unbedingt die Aufregung am Platz. Ich sehe jetzt, das ist 2013 eingeführt worden, das Gesetz, und man hat so pro Jahr total etwa 10 Fälle. Also weißt du, Kanton, Bund zusammen.
Und ist unterteilt Kanton und Bund?
Ja, das siehst
du. Wo hat es mehr?
Also der Bund hat eindeutig mehr. Aber weißt du, der Bund hat 8, 9, 8, 8, 7, 7, 7 im 2021. Also wir haben da nicht horrende Zahlen. Also das lässt aufschliessen, dass man das mit Augenmaß anwendet.
Gut, das ist sicher auch der rechte Kostentreiber.
Ja, natürlich. Aber Kosten ist ja meistens nicht ein Argument auf Seite Strafverfolgung.
Aber immerhin ist ja gut für eine geschädigte Vertreterin, für einen geschädigten Vertreter, dass es auch gibt. Oder? Es gibt ja absolut Situationen, wo man sonst wo man das zumindest kann beraten kann. Oder dass man das die Möglichkeiten gibt.
Da steht, dass man für operative Tätigkeiten wie Zeugenschutzfälle, Prüfverfahren, Unterstützungsfälle und Beratungsfälle wurden rund 9.255 Arbeitsstunden aufgewendet. Und dann nochmal 746 für Weiterbildung der Mitarbeiter.
Mhm.
Also das ist aus dem Tätigkeitsbericht vom FEDPOL 2021.
Ah, super.
Das heisst Zeugenschutzstelle.
Gut. Also, der Gegenpol ist ein bisschen wieder unter anderem von der prozessualen Zeugenschutzmassnahmen wäre dann Artikel 150, Zusicherung von Anonymität. Wollen wir die das jetzt noch machen, oder?
Ach, das machen wir doch in der nächsten Folge.
Also gut, ich wünsche einen schönen Tag.
Tschüss. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.